Ich tue noch beten mit uns. Danke, Vater im Himmel, für diesen Sonntagmorgen, dass du uns hier zusammengeführt hast, dass du bei uns warst letzte Woche. Du weißt schon, was wir jetzt noch mitgenommen haben, was uns vielleicht noch belastet oder auflegt oder was einfach ist mitgekommen. Wir wollen auf dich hören, auf dein Wort. Mach uns offen. Rette zu uns durch deinen Geist. Amen. Ihr habt es gehört, ich werde im Text weiterfahren von letzter Sonntag, im Kolosser 2. Letzte Sonntag haben wir Vers 8 bis 15 gehört. Heute werde ich über 16 bis 23 reden. Und auch da wird es wieder um Freiheit gehen. Ihr habt es auch im Eingangslied gehört, frei wie ein Adler. Freiheit, die wir Christen von Jesus geschenkt bekommen. Ich habe es gerne erklärt. Was ist mir schon passiert, dass ich Pflanzen habe benannt, am Bau am Arbeiten, und mir dann ein Mitarbeiter hat erklärt, das ist aber eine andere Pflanze, du bist falsch. Mir ist auch schon passiert, dass mir während der Autofahrt von einer mir bekannten Strecke das Navi auf das Mal hat gesagt, ich soll, wenn möglich, umkehren, ich sei falsch. Ihr kennt wahrscheinlich auch solche Situationen und das Gefühl, das dabei aufkommen kann. Zweifel. Zweifel an sich selber. Mir ist nicht sicher, ob man sich selber sicher sein kann. Das Gefühl geht in der Regel schnell wieder vorbei. Es geht ja allen Menschen mehr oder weniger so. Und spätestens dann, wenn wir wieder etwas zweifelsfrei gewusst haben oder erledigt haben, sind wir wieder beruhigt. Ich möchte heute mit euch über ein Phänomen nachdenken, das gern wieder in christlichen Gemeinden anzutreffen ist. Der Zweifel. Wie dem der Kaltzweifel sieht. Kennt ihr das? Der Kaltzweifel. Der Zweifel lässt sich in uns von Christen wecken, die auf den ersten Blick sehr vorbildlich und gewissenhaft sind. Die Leute leben beeindruckende Frömmigkeit, sind sehr diszipliniert und sie wissen sehr gut ihre Bibel Bescheid. Aber wenn man länger mit solchen Leuten im Gespräch ist, bekommt man so ein komisches Gefühl. Man kann zuerst gar nicht richtig sagen, was da passiert. Irgendwie wird man unruhig. Auf das Mal ist er da. Der Zweifel. Auf das Mal kommt man sich so klein und mickrig vor. Man merkt plötzlich, wie schlecht man eigentlich noch ist. Da hat man sich gern für einen guten Christ gehalten und plötzlich gehen ihm die Augen auf und man sieht, was man alles noch nicht richtig macht. Das geht so weit, dass man sich auf das Mal fragt, ja, bin ich eigentlich schon ein richtiger Christ? Oder bin ich falsch? Was hat das für Auswirkungen auf mein Leben? Jetzt und in Ewigkeit. Und da kann es eben kalt über den Rücken auf und ablaufen. Darum der kalte Zweifel. Schon schlägt der kalte Zweifel gnadenlos zu. Er sieht uns, was man alles muss machen, für einen richtigen Christ zu sein. Er erklärt mir, was ich nicht mehr machen darf, wenn ich richtig gläubig bin. Der Kaltzweifel hat dann erfolgreich zugeschlagen, wenn du eine lange Liste von Sachen bekommst, die du in Zukunft machen musst. Beachten, wenn du dir nicht mehr sicher bist, ob du tatsächlich gerettet bist. Wenn du an dir selber zweifelst, bin ich falsch? Der Kaltzweifel, der gut harnet, aus vorbildlichen Christen herauswirkt, hat es in den Gemeinden gern gegeben. Schon der Apostel Paulus hat massiv dagegen müssen kämpfen. Zum Beispiel bei den Christen des Kolossäa. Er schreibt dort, in seinem Brief an die Kolosser, Kolosser 2, 16 bis 23. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Das sollte hier auch noch aufgeschaltet sein. Tipptopp, merci. Niemand soll euch also Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen, am Neumondstag oder am Sabbat tut. Das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Lasst euch das Heil von niemand absprechen, der sich darin gefällt, in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel, und der sich dafür auch irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich gehabt hat. Die selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen, statt sich an den zu halten, der das Haupt der Gemeinde ist. Er sorgt dafür, dass der ganze Leib, gestützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder, so wächst, wie Gott es möchte. Wenn ihr nun also mit Christus gestorben seid und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind, warum lebt ihr dann so, als wärt ihr immer noch ein Teil dieser Welt? Ihr lasst euch vorschreiben, damit darfst du nichts zu tun haben, davon darfst du nicht essen, das darfst du nicht einmal berühren. Dabei geht es jedoch immer nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben. Dinge, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Wer solchen Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat. Dieser selbstgewählte Gottesdienst, diese Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper. Doch das alles ist ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Der Paulus hat hier zu einem massiven Gegenschlag gegen die Irrlehre in dieser Gemeinde ausgeholt. Gegen die selbsternannten christlichen Oberlehrer, die ihren Perfektionismus müssen zur Schau stellen müssen. Er zieht nicht fromme Mäntel ab. Und darunter kommt der Egoismus vor. Zur Erinnerung nehmen wir nochmal den Vers vom letzten Sonntag vor. Der Vers 14. Wo uns schützt, kann schützen vor dem kalten Zweifel. Kolosser 2, 14. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Das ist eine geniale Aussage. Wer Jesus seinen Schuldschein abgegeben hat, wer also gesehen hat, Jesus, deine Anforderungen an mich kann ich nicht erfüllen. Ich gebe zu, dass ich auf der ganzen Linie schuldig bin. Wer zu seiner Schuld steht und akzeptiert, dass Gott einen Schuldbrief gegen uns in Hang hat, wer also seine Schuld kennt, eingesät und bekennt und durch das Jesus den Schuldbrief übergibt, für den sind alle Forderungen vor Gott abgegolten. Das ist der Glaube vor frohen Botschaft. Der macht uns frei. Ich glaube, dass Jesus alle Forderungen, die Gott an uns Menschen richtet, für mich erfüllt hat. Jesus hat als einziger Mensch so gelebt, dass er den Anspruch von Gott vollkommen gelenkt hat. Darum hat er sündlos für unsere Sünden können bestraft werden. Ich glaube also, dass Jesus alle Gebote für mich erfüllt hat und dass er sich für meine Schuld hat bestrafen lassen. Durch das ist der Schuldbrief ungültig und ans Kreuz genagelt. Gott stellt also keine Forderungen mehr an mich. Könnt ihr das euch vorstellen? Gott stellt in diesem Fall keine Forderungen mehr an euch. Unverdient habt ihr das ewige Leben bekommen. Ihr müsst euch den Himmel nicht mehr verdienen. Darüber bekommt der Eintritt einfach so, geschenkt. Der Paulus sagt, dass das so ist. Die Forderungen vom Gesetz sind bereits alle erfüllt worden. Die logische Konsequenz daraus ist, dass niemand mehr das Recht hat, uns ein schlechtes Gewissen zu machen und uns an uns zu zweifeln. Wegen irgendwelchen frommen Regeln. Niemand hat also mehr das Recht, uns zu richten oder zu verurteilen. Aber das Zeichen von diesen selbstgefälligen und eingebildeten Menschen war ja gerade gewesen, dass sie andere Christen kritisieren, beurteilen und richten. Sie nehmen für sich in Anspruch, dass sie Richter aus Gottes Gnade sind. Sie gehen ja so weit, dass sie sagen, wenn du das oder eins machst, dann bist du nicht gerettet. Oder wenn du das und das nicht beachtest, dann bist du noch kein richtiger Christ. So nehmen sie den Christen den Siegespreis weg. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, schreibt der Paulus. Ich glaube, dass mein Schuldbrief am Kreuz hängt. Durch das weiß ich, dass die ganze Schuld von meinem Leben vergeben ist, auch die Schuld vor Zukunft. Jesus ist für die ganze Schuld von meinem Leben gestorben. Ich glaube auch, dass Gott darum keine Forderungen mehr an mich stellt. Ich habe die feste Gewissheit, dass ich erlöst bin und das ewige Leben habe. Das ist der Siegespreis. Und den habe ich schon. Der Paulus braucht hier eigentlich ein paradoxes Bild, das wir so gar nicht kennen. Das Bild vom antiken Wettlauf. Wir laufen zwar noch alle, sind im Marathon, aber es steht bereits jetzt schon fest, dass wir werden gewinnen. Ich laufe und ich habe noch ein ganzes bisschen zu laufen, aber im Ziel steht schon der Pokal. Auf diesem Pokal ist schon mein Name eingraviert. Und für dich steht auch schon ein Pokal bereit, mit deinem Namen drauf. Wenn du die Schuldschein Jesus abgegeben hast. Niemand auf dieser Welt hat das Recht, dir den Siegespreis wegzunehmen oder abzuerkennen. Es gibt nur einen Richter, und das ist Jesus. Jesus hat Johannes 5, 24 gesagt, das ist auch noch so ein Vers, den man sich einprägen sollte. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ich brauche also vor dem letzten Gericht keine Angst zu haben, weil ich nicht mehr vor dem Richter antreten muss. Weil der Richter mein Herr Jesus ist. Ich gehöre zu ihm. Darum muss ich mich auch von keinem menschlichen, selbsternannten Richter mehr beurteilen, ob ich gerettet bin oder nicht. In diesen Worten richten, kritisieren, beurteilen steckt auch das Wort trennen drin. Lehrer mit einer falschen Lehre kann man daran erkennen, wenn sie trennen. Sie sortieren gerne Rechtgläubige und noch nicht Rechtgläubige. So können Gemeinden und christliche Werke gespalten werden. Die Leute haben ganz unterschiedliche Motive für ihr Verhalten. Zum einen gibt es die, die Angst haben, wir können sich in der Welt verunreinigen. Und da dahinter steckt ein ganz ehrliches und tiefes Anliegen. Sie möchten ganz Jesus gehören und sie möchten sich einem schlechten Einfluss der Welt entziehen. Das sind Leute, die sagen, was man als Christ alles nicht mehr darf. Das sind Sachen, die für viele Menschen selbstverständlich sind, aber jetzt eben könnten verführen. Zum Beispiel Alkohol. Paulus sieht zudem in unserem heutigen Predigtext, Alkohol ist zum Verbrauchen bestimmt. Paulus verbietet den Genuss vom Alkohol nicht. Der Paulus hat also keine Angst vor Sachen, die uns verführen könnten. Der Paulus behauptet, dass weltliche Sachen keine Macht mehr über Christen haben. Wir sind nun also mit Christus gestorben und die Prinzipien dieser Welt sind für euch hinfällig geworden. Und das ist ja so. Jesus ist die größere Macht. Er hat die Macht über die Welt. Aber der Paulus sieht auch ganz klar, dass wir uns nicht betrinken sollen. In Epheser 5, 18 schreibt er nämlich: Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Der Paulus weiß also wohl, was übermäßiger Alkohol kann auslösen kann. Und dass das ein Zustand ist, der für uns Menschen nicht gut ist und eine falsche Abhängigkeit hineinführt. Das wäre auch wieder ein Predigtthema. Mit dem, dass wir mit Christus gestorben sind, will der Paulus sagen, dass ein Christ schon von der Welt getrennt ist. Deutlicher als mit dem Wort gestorben kann man es nicht beschreiben. Wer tot ist, auf den hat nichts in der Welt mehr irgendeinen Anspruch. Der Paulus sagt, Christus ist mein Leben. Das bedeutet, er lebt ganz für Christus. Und weil er ganz für Jesus lebt, muss er nicht für Alkohol leben oder für einen Reichtum oder für einen Erfolg. Aber Paulus hat trotzdem einen guten Wein geniessen. Er hat die angenehmen Sachen von dieser Welt dürfen brauchen. In Vers 22 können wir lesen, dabei geht es hier doch immer nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben. Dinge, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Aber er hat diesen Sachen nicht mehr müssen dienen. Also nicht für sie leben. Weil er ja für sie tot war. Sie konnten ihn nicht mehr gefangen nehmen. Gesetzliche Frömmigkeit dagegen hat Angst vor diesen Sachen. Dadurch üben sie noch eine verführerische Macht über sie aus. Anstatt sich ganz Jesus herzugeben, konzentrieren sie sich ängstlich auf die Vermeidung. Dabei merken sie gar nicht, wie sie durch das ängstliche Vermeiden genau von diesen Sachen gefangen sind. Der Paulus argumentiert, wenn ihr nun also mit Christus gestorben seid und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind, warum lebt ihr dann so, als wärt ihr immer noch ein Teil dieser Welt? Ihr lasst euch vorschreiben, du darfst das nicht, du darfst dieses nicht und so weiter. Zu dieser ängstlichen Grundhaltung kommt aber häufig noch etwas viel Gefährliches dazu. Der Paulus entlarvt die geheimsten Motive vor gesetzlicher Frömmigkeit. Es steckt ein grosser Egoismus dahinter. Das eigene Ego wird befriedigt. Tarnet ist der Egoismus durch eine falsche Demut, durch einen Anschein von Weisheit. Wie wenn sie sehr tiefe Erkenntnisse hätten und durch Härte gegen sich selber. Sie geben sich demütig, wenn sie sagen, dass sie sich ganz den biblischen Ordnungen unterwerfen. Sie sind nicht so hochmütig wie ein Paulus, der sich scheinbar so locker über biblische Vorschriften wegsetzt. Nein, sie halten es auch ganz genau ein. Gegen aussen sieht es sehr demütig aus, manchmal sogar richtig selbstlos. Sie leiden unter dieser Last und gönnen sich nichts. Das zeigt sich manchmal sogar in ihrem Gesichtsausdruck, paart mit einem vorwurfsvollen, strengen Zug. Eine solche Demut entlarvt der Paulus als falsch und verlogen. Im Grunde genommen setzen sie sich über andere Christen. Sie massen sich an, Richter zu sein. Dadurch nehmen sie eine Stellung ein, die nur Jesus zusteht. Unter einem frommen Mäntel schaut die Überheblichkeit vor. Sie will mit ihrer Frömmigkeit imponieren und beeindrucken. Und dabei will sie nicht nur anderen Christen imponieren, sondern eigentlich auch Jesus. Sie halten sich nicht am Haupt vor Gemeinde, sondern an ihrer eigenen Frömmigkeit. Und am Schluss steckt der gefährliche Gedanke vor Selbsterlösung dahinter. Sie meinen, sie können oder müssen selber etwas dazu tun. Wenn sie nicht noch Forderungen erfüllen, dann reicht es nicht für den Himmel. Aber mit dem halten sie sich nicht an Jesus fest, sondern an ihren eigenen Leistungen. Und durch das wird das eigene Ego befriedigt. An was können wir eine falsche gesetzliche Frömmigkeit erkennen? Wie können wir uns frei vom Urteil von anderen Christen machen? Und ganz eine wichtige Frage, was bewahrt uns davor, dass wir in eine schädliche Freizügigkeit kommen? Im Brief an die Kolosser, im Kapitel 3,17, gibt uns der Paulus einen guten Leitfaden. All euer Tun, euer Reden, wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. All euer Tun, euer Reden, wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Mit diesem Leitfaden können wir unser ganzes Verhalten überprüfen. Kann Jesus unter dem, was ich sagen will, seinen Namen setzen? Kann Jesus unter das, was ich vorhabe, seinen Namen setzen? Wird durch das Jesus geehrt und gross gemacht? Oder will ich mehr gross machen? Oder will ich mein Ego befriedigen? Die Kriterien sind eigentlich ganz einfach und klar. Wird durch das, was ich lebe, im Alltag, wie ich mich verhalte, wie ich rede, wie ich handle, Jesus geehrt und gross gemacht? Auf ein weiteres Kriterium geht der Paulus noch im Vers 19 ein. Lasse ich mich ins Ganze von der Gemeinde einbringen? Oder will ich eine Sonderrolle spielen? Oder meinen Individualismus ausleben? Wer sich an Jesus, am Haupt der Gemeinde, festhält, der wird sich auch in die Gemeinde einfügen und einbringen. Gerade im Zusammenleben und sich zusammen von Jesus und seinem Geist den Weg zeigen, können wir lernen, die Freiheit, die uns Jesus geschenkt hat, richtig zu leben. Da wird nicht untereinander der kalte Zweifel ausgelöst, sondern die Gewissheit, dass Jesus durch seine Liebe vor allem frei hat gemacht. Ein letzter Hinweis von Paulus. Ziemlich am Schluss vom Kolosser schreibt er ihnen: Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum sollt ihr euch untereinander auch herzlich lieben, mit Barmherzigkeit, Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und seid bereit, einander zu vergeben, selbst wenn ihr glaubt, im Recht zu sein, denn auch Christus hat vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, als Gemeinde Jesu in diesem Frieden ein Leib zu sein. Dankt Gott dafür.